Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Wir haben es aus der Lesung des Evangeliums schon gehört. Die zeitliche Einordnung unserer heutigen Predigt ist der Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Und ganz speziell wird es um die Berufung seiner ersten Jünger gehen. Wir haben es gehört, bei den Evangelisten Johannes, Markus oder auch Matthäus wird die Berufung der ersten Jünger in wenigen Sätzen geschildert. Über Simon, so haben wir gehört, wird nur knapp berichtet, dass Jesus ihn zukünftig Kephas nennen will, das heißt Fels. Aber der Evangelist Lukas, der holt ein ganzes Ende weiter aus. Und Lukas schildert uns das ganz spezielle Berufungserlebnis von Simon Petrus. Und so hören wir jetzt den Predigttext, wie er aufgeschrieben ist, bei Lukas im 5. Kapitel.
Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth, und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
So war der Text, wie er uns in Lukas überliefert ist. Haben wir es mitbekommen? Wie fing der Text an? Wir stellen fest, da waren es ganz viele Menschen, die Jesus hören wollten. Es waren so viele, dass sie sich um ihn drängten. Wenn wir heute bei uns in unsere Runden schauen, dann müssen wir zurzeit leider feststellen, dass sich nur noch wenige Menschen etwas von oder über Jesus anhören möchten. Blicken wir zurück in die Zeit damals. Ich glaube sogar, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Predigt ansetzten, dann waren die bestimmt auch nicht so doll besucht. Also musste doch an Jesus was ganz Besonderes gewesen sein. Eine ganz besondere Ausstrahlung musste doch von ihm ausgehen, dass eben so viele ihn hören wollten. Wer ist dieser? Wieso redet er so ganz anders von Gott? Viele waren neugierig geworden und hingen ihm schon förmlich an den Lippen. Und dabei, so haben wir es gehört, war Jesus ja erst ganz, ganz kurz öffentlich wirksam. Wir wissen, Johannes der Täufer war sein Wegbereiter. Johannes war es eben auch, der ihn erkannte, als Jesus zu ihm hinging, um sich taufen zu lassen. Da ist Gottes Lamm, so sprach er es aus. Und so kam es, dass einige seiner Jünger zu Jesus-Jüngern wurden. Das erste Zeichen, das Jesus in der Öffentlichkeit tat, war die wundersame Weinvermehrung auf der uns allen bekannten Hochzeit zu Kana. Wir erinnern uns, eine orientalische Hochzeit, die wurde traditionell doch sehr, sehr groß gefeiert mit vielen Gästen. Und nicht nur einen Tag, sondern meistens doch mehrere Tage, vielleicht bis hin zu einer Woche. Und rein theoretisch hätte das auch mal passieren können, dass dann der Wein zur Neige geht. Versetzen wir uns mal in die Situation von dem Hausherrn. Wenn sowas passiert, was für eine Blamage. Sicherlich hätte es noch über Generationen hinweg, hätte man von dieser Hochzeit erzählt, als da kein Wein war. Wisst ihr noch, als der Opa geheiratet hat, da war kein Wein. Aber Gott sei Dank, Jesus war auch zu dieser Hochzeit geladen. Und auf Drängen seiner Mutter sollte nun dieses erste überlieferte Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein sein. Und sicherlich haben im Nachgang dieses großen Festes viele davon gehört und die Kunde davon erklang im ganzen Land. Und weiterhin spürten die Menschen eben einen Unterschied von seinen Reden zu dem, was die Schriftgelehrten so von sich gaben. Denn die geistlichen Führer, die konnten letztlich immer wieder nur ihre Zuhörer dazu anleiten, anhalten, das Gesetz des Mose zu befolgen. Und darüber hinaus gab es mittlerweile noch unzählige weitere Gebote und Verbote, deren Einhaltung die Pharisäer einforderten und darüber wachten. So können wir uns vorstellen, dass durch diese Situation im Volk so eine Art Ablehnung gegenüber ihrer geistlichen Führung entstanden ist. Oder weswegen, glaubt ihr, sind so viele schon zu Johannes, dem Täufer, in die Wüste an den Jordan gegangen, um sich taufen zu lassen? Man sagt ihr, die sind alle dahin gegangen. Was war los in dem Volk? Das Volk Israel damals rechnete mit dem unmittelbaren Bevorstehen des Erscheinens des Messias. Es gab eine ganz große Sehnsucht und Erwartung darauf im Volk. Und genau hier liegt eben aber auch der große Unterschied zu unserer heutigen Zeit. Stellen wir uns doch mal vor, einer von uns würde sich an einen öffentlichen Platz stellen und rufen, tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was würde da wohl passieren? Manche würden vielleicht denken, was ist das für einer? In unseren heutigen Zeiten kann es sogar passieren, dass sie dich abholen. Damals war aber eben alles anders. Diese erwarteten das Himmelreich. Sie erwarteten den angekündigten Messias. Und zurück zu unserem Text. Heute nun, jetzt kommt Jesus zum See Genezareth. Die Menge läuft ihm nach. Sie spüren Jesu Vollmacht. Er redet von Gott, als kenne er ihn persönlich. Und Jesus zeigt ihnen den Weg zu Gott, wie er durch ihn kommen sollte. Er predigte etwas ganz Neues. Kernpunkt der Reden Jesu: tut Buße und glaubt. Und nicht haltet euch strikt an die Gebote und Vorschriften, damit ihr nicht umkommt. Tut Buße und glaubt. Jesus redet zum Volk. Und er wird sicherlich mehr gesagt haben als diesen einen Satz. Und ich finde es sehr schade, dass diese Predigt, die Jesus an diesem See gehalten hat, leider uns nicht überliefert ist. Und so können wir ja ein bisschen drüber nachdenken, was könnte Jesus denn tatsächlich dort an dem See verkündigt haben? Wir gucken mal, was er zu der Zeit schon in anderen Orten gesagt hat. Einmal nach Nazareth. Er lehrte in seiner Heimatstadt über eine Stelle aus Jesaja. Dort ist zu lesen: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und dann kommt der Satz: heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Denn Jesus bezieht diese Aussage auf sich selbst. Durch ihn wird sich alles ändern. Es wird den Armen die gute Nachricht verkündet, Gefangene sollen frei werden und Blinde sehend. All das waren die Zeichen, die dem Messias zugeschrieben wurden. Und Jesus vollbrachte eben auch genau diese Zeichen und Wunder. Wir erleben in Jesu Nähe, wie Blinde sehend wurden. Wir erleben, wie Lahme wieder gehen konnten und Gebundene frei wurden von den Fesseln ihrer Besessenheit. An anderer Stelle lesen wir, dass Jesus sagte: Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird auch nicht hineinkommen. Also eine totale Abkehr von dem bisherigen Denken. Du kannst dir das Himmelreich nicht verdienen. Es wird dir geschenkt. Und dieses Geschenk darfst du annehmen. Das kam einer Revolution gleich. Das stellte die Botschaft, die geistliche Oberschicht doch gewaltig ins Abseits. Und natürlich lief ihm die Menge wegen dieser Botschaften nach. Und Jesu Reden hatte auch nachhaltige Auswirkungen auf seine Zuhörer. Aus Kapernaum war zu hören, sie waren bestürzt über seine Lehre, denn seine Rede war gewaltig. Und immer wieder untermauert Jesus seine Reden mit göttlichen Taten. Und so mussten sogar die Mitglieder der geistlichen Oberschicht seiner Zeit bekennen: Wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann solche Taten tun, denn Gott ist mit ihm. Aber kommen wir zurück zu unserer Predigt am See. Denn auch hier wird das Reden Jesu gewaltig gewesen sein. Wir können annehmen, dass Jesus über das Himmelreich sprach. Was bedeutet denn der Begriff Himmelreich überhaupt? Welche Bedeutung könnte in diesem Wort stecken? Sicherlich, das Himmelreich, das ist der Ort, an dem für die Christen das Leben nach dem Tod, also die Ewigkeit, stattfinden wird, so wie es uns biblisch überliefert ist. Aber das Himmelreich beginnt nicht erst nach unserem leiblichen Tod, sondern es hat schon angefangen. Hier steckt auch drin die Gemeinschaft mit Gott. Gott sucht Gemeinschaft mit den Menschen, was durch Jesu Menschwerdung begonnen hat. Das Himmelreich beginnt für dich hier und heute, wenn du dich darauf einlässt. Wir hören von Jesus das eine oder andere Gleichnis zum Himmelreich. Zum Beispiel kennen wir ja die Erzählung von dem Schatz im Acker. Da war ein Bauer, der fand diesen Schatz. Und dann gucken wir, wie er handelt. Dieser Schatz war dem Bauer dann wichtiger als alles andere, als alle bisherigen Verbindungen oder Besitzungen, die er hatte. Dieser Schatz war ihm wichtiger als sein ganzes Leben. Was macht der Bauer? Er trennt sich von allem. Er verkaufte alles, nur um diesen Acker zu erwerben. Es war ihm alles andere unwichtiger geworden. Er wollte diesen Schatz haben. Und so ist es auch mit der Gemeinschaft, die Gott uns anbietet. Lass nichts wichtiger sein als das. Das Himmelreich, das Angebot des Himmelreichs fordert eine Antwort von dir und mir. Noch eine Bedeutung kann in dem Wort Himmelreich stecken. Es ist auch dann, wenn Jesus wiederkommen wird. Wenn er sich setzen wird auf den Thron und seine Herrschaft aufrichtet. Dann wird das Himmelreich in seiner kompletten Dimension aufgerichtet sein. Aber bis dahin leben wir noch in einer Zwischenzeit, in der das Himmelreich zwar da ist, aber auch nicht ganz. So wie zum Beispiel, wenn in einem dunklen Raum nur durch einen schmalen Spalt Licht in den Raum hineinfällt. Das Himmelreich ist in Jesus nahe herbeigekommen und wir dürfen davon reden und wir dürfen uns das schon heute schenken lassen. Es ist gut möglich, dass genau das Jesus seinen Zuhörern am See erzählt hat. Und wir erinnern uns, da war doch noch was. Da saß ein Fischer im Boot. Der hat wahrscheinlich auch zugehört. Vielleicht war das gar nicht so freiwillig, denn eigentlich waren die Fischer ja gerade dabei, haben wir ja gehört, ihre Netze zu waschen. Und Jesus hat ihre Arbeit unterbrochen und Simon gebeten, mit ihm einige Meter vom Ufer wegzufahren. Und als Jesus seine Predigt beendet hatte, dann wendet er sich den Simon Petrus zu. Jetzt kommt etwas, was auf den ersten Blick völlig sinnlos klingt. Er fordert ihn auf, was völlig Sinnloses zu tun. Er soll nämlich, nachdem er in der Nacht keine Fische gefangen hat, obwohl doch das die beste Zeit zum Fischen ist, entgegen aller menschlichen Vernunft und Erfahrung tagsüber nochmal auf den See fahren. Und auch noch dahin, wo es tief ist. Also zwei gleich völlig unsinnige erscheinende Anweisungen. Stellen wir uns das mal so vor. Da kommt einer, der eigentlich gar keine Ahnung von dem Geschäft hat und erzählt dem Petrus, was er tun soll. Im Normalfall hätte er den Gesprächspartner hochkant aus dem Boot geworfen. Aber es war kein Normalfall. Haben wir es noch im Ohr? Wie reagiert Petrus? Auf dein Wort hin will ich es tun. Was muss in dieser Predigt vorangegangen sein, dass Petrus, der diesen Menschen Jesus ja überhaupt nicht kannte, diese Aussage sagt, auf dein Wort will ich es tun. Und er tut's. Er fährt raus am Tag und da, wo es tief ist. Und dann geschieht das Unfassbare. Die Netze füllen sich in einem solch überwältigenden Ausmaß, dass wohl auch diese gestandenen Fischersleute noch nie erlebt haben. Das Erlebte bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Haben wir noch im Ohr, was Petrus danach gesagt hat? Er hätte ja sagen können, ich bin überwältigt, danke. Hatten wir noch nie. Aber was sagt er? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Was ist denn jetzt passiert? Was ist hier in diesem Moment passiert? Petrus wurde von einem heiligen Schrecken übermannt. Er erkennt in Jesus das Göttliche, Gott selbst, und damit seine Unvollkommenheit gegenüber Gott. Und das Unvollkommene hat mit dem Vollkommenen keine Gemeinsamkeit. Wo Licht ist, da flieht der Schatten. Aber was predigt Jesus immer wieder? Tut Buße. Haben wir gehört. Tut Buße und glaubt. Und genau das ist in diesem Moment bei Petrus geschehen. Denn Buße tun ist genau das, was Petrus hier getan hat. Er hat Gott gegenüber bekannt, ich bin unvollkommen, ich bin ein Sünder, klingt es auf biblisch Deutsch. Und genau diese Haltung Gott gegenüber, das ist der Schlüssel für die Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir vor Gott ehrlich sind und unsere Unvollkommenheit, unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und er vergibt uns die Schuld. Er vergibt uns die Sünde, er heilt unsere Unvollkommenheit und reinigt uns von allem Unrecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir aber sagen, dass wir nicht gesündigt haben, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Nochmal, Petrus erlebt in diesem Moment, in dieser Situation seine totale Kapitulation vor Gott. Durch dieses Bekenntnis seiner Unvollkommenheit. Aber genau dadurch geschieht seine Verwandlung. Es geschieht seine Bekehrung, die ohne diesen Schritt bei ihm damals, so wie auch bei uns heute, nie möglich ist. Das Bekenntnis unserer Schuld, die wir vor Gott eben haben, ist die Voraussetzung für unsere Bekehrung und die Voraussetzung für echte Gemeinschaft und echtes Versöhntsein mit Gott. Nun sind wir bei Petrus angekommen. Wie geht es nun weiter? Es wiederholt sich bei der Berufung der Jünger immer wieder eine Verhaltensweise. So endet auch unser Predigttext. Sie ließen alle stehen und liegen und folgten ihm sofort nach. Wir kennen das auch von Matthäus am Zoll. Die gleichen Worte folgen mir nach, und er ließ alles stehen und liegen und folgte ihm. Wenn Gott dich ruft, wenn Gott mich ruft, wenn Gott uns ruft, dann darf es kein Zögern geben. In dem Fall von Petrus und den anderen Jüngern ruft Jesus eben in die volle Nachfolge. Heute würde man sagen, den hauptamtlichen Dienst. Aber Zögern bringt uns immer wieder nur ab von unserer Berufung. Auch da gibt es Erzählungen in der Bibel, gibt es Berichte, was Jesus den Menschen sagt, die einerseits sagen, wir wollen dir ja folgen, aber zum anderen noch dies oder das vorher erledigen sollen. Da gibt es dieses geflügelte Wort in der Bibel, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Harte Worte, die eine klare Entscheidung fordern. Ich könnte mir vorstellen, dass viele unter uns den Film Die Heiden von Kummerow schon mal gesehen haben. Wenn nicht, guckt es euch an, es lohnt sich. In dem Film kann man unter anderem auch schön sehen, was denn tatsächlich passiert, wenn man mit einem Pferd pflügt und zurückguckt. Dann machen das die Kinder und die haben dann solche Furchen in dem Acker. Müsst ihr tatsächlich mal gucken, es ist bildlich nicht besser darzustellen. Was macht Petrus? Petrus zögert nicht. Petrus entscheidet sich zur sofortigen und vollumfänglichen Nachfolge. Er wird mit Jesus mehr erleben als alle anderen Jüngern. Auch das wird so sein. Wir kennen die Geschichte vom See, von der Zeit, als sie auf dem See war und Jesus nicht da war. Da durfte er das ausprobieren. Jesus kam ja auf dem Wasser zu ihnen. Und Petrus sagte als erster, wie immer, ne, Mund vorne weg, Herr, wenn du es bist, dann heiße mich, zu dir zu kommen. Und er steht auf und geht auf dem Wasser. Das hat kein anderer Jünger erlebt, das hat Petrus erlebt. Wenn auch nur kurz. Und es war er, Petrus war es, der als erster erkannte, du bist Christus, du hast Worte des ewigen Lebens, du bist Christus, wohin sollen wir gehen? Und war er es doch, der nach Jesu Auferstehung den Auftrag bekam, weide meine Lämmer. Aber es war auch Petrus, der immer wieder lernen musste, dass er mit seiner menschlichen Kraft eben nichts erreicht. Und genau deshalb ist er nach den ersten zwei Schritten auf dem Wasser nämlich abgesoffen. Deshalb versank er, weil er auf seine Kraft geguckt hat. Deshalb musste ihn Jesus sogar einmal Satan nennen. Weiche von mir, Satan. Als Petrus quasi die Anfechtung war und gesagt hat, das geschehe dir nur nicht. Und genau deshalb verleugnete Petrus auch Jesus im Garten des Tempels, weil er auf seine eigene Kraft schaute. Wenn wir uns das zu Gemüte führen und auch erkennen, dass dieser Bericht über die Berufung des Petrus uns als Beispiel gegeben ist, dann darf es sein, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, unsere Herzen und Sinne bewahrt in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.